BBAG. Für Fans, für alle Ligen. Dein Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei der 5. Episode von BBAG, der Podcast. Diesmal reden wir über Gefühle und Erfahrungen. Von Euphorie bis Trauer, von Klatschen und Jubeln bis zum Kloß im Hals. Von laut und lustig bis leise und nachdenklich. Wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist, ob aus medizinischen Gründen oder wegen des Alters, dann kommt ein Gehwägelchen zum Einsatz. Heute eher bekannt als Rollator. Aber wie nehmen wir die Menschen mit Rollator wahr? Sind rollatorbedürftige Menschen in der Sichtweise anderer überhaupt Menschen mit Einschränkungen? Oder sind sie weniger im Bewusstsein als Rollifahrerinnen und Rollifahrer? Und wie sieht es beim Stadionbesuch aus? Andreas Lien ist erster Vorsitzender des Vereins Mittendrin FC Köln und ist auch auf einen Rollator angewiesen. Er hat 2 Spiele der Europameisterschaft besucht. Angepriesen als die bislang inklusivste Meisterschaft. Mit Heinz Schindler hat Andreas über seine Erfahrungen gesprochen bei der EM mit dem Rollator.
Andreas, du bist Rollator-Benutzer. So definiere ich das jetzt mal einfach so. Was heißt das für dich im Alltag und vor allem beim Stadionbesuch?
Ja, im Alltag bedeutet das für mich, dass ich mir nach Möglichkeit kurze und barrierefreie Wege suche. Da kommt es natürlich auch auf den Untergrund an. Je glatter der Boden ist, umso besser. Kopfsteinpflaster ist für mich ein Graus, wo ich einen riesen Bogen drum mache oder am besten gar nicht hergehe, idealerweise. Was Stadienbesuche in dem Zusammenhang angeht, ist es genauso. Auch hier bevorzuge ich natürlich kurze Wege, weil man nicht ohne Ende Strecken über mehrere hundert Meter gehen kann. Auch hier kommt es darauf an, dass der Weg möglichst barrierefrei ist, was aber in der Mehrheit der Stadien, was ich so kennenlernen durfte, Gott sei Dank inzwischen der Fall ist.
Große Stadien und kurze Wege, das schließt einander beinahe aus.
Ja, letzten Endes schon, aber ich sag mal so, es kommt auch immer darauf an, was Vereine daraus machen. Wenn man jetzt nicht unbedingt einen kurzen Zuweg hat zum Stadion, beispielsweise die Möglichkeit zu erhalten, auch Shuttle-Services einzurichten. Schalke 04 hat da, glaube ich, mit angefangen. Im Rahmen der Europameisterschaft wurde das auch angeboten. Ich sage immer, wo ein Will ist, ist auch ein Gebüsch. Ja, natürlich kann man nicht ohne Ende Parkplätze in fußläufiger Stadionnähe bringen. Das ist ja genauso im übertragenen Sinne, wie wenn die Eltern ihre Kinder morgens in der Schule am besten im Drive-In abgeben würden. Aber wie gesagt, für einen Rollator-Nutzer, genauso übrigens auch wie für Rollstuhlfahrer, ist natürlich ein sicherer und möglichst kurzer Zuweg der Idealfall, den es aber halt nicht immer gibt.
Wie pflanze ich denn Gebüsche in die Servicewüste?
Ja, indem man wirklich permanent am Ball bleibt und die, die dafür zuständig sind, darauf aufmerksam macht und sagt, hört mal Freunde, hier müssen wir mal dran arbeiten und was ändern. Die BBAG hat ja seinerzeit mit der DFL gemeinsam dieses DFL-Heft rausgebracht, barrierefreies Stadion. Da stehen ja eigentlich schon mal so ganz gute Eckdaten drinne. Das Traurige ist halt nur, dass sich nicht überall daran gehalten wird, an diese Empfehlungen, obwohl es ja die Musterstättenversammlungsverordnung gibt, glaube ich, so heißt das Ding. Aber trotzdem werden die in den wenigsten Stadien umgesetzt. Natürlich kann man nicht alles neu bauen sofort, aber der Weg ist das Ziel, sage ich immer.
Woran mag das liegen? Stehen da Kommerz und Inklusion einander gegenüber?
Das ist meine Vermutung. Natürlich spielt auch Geld dabei, um das Ganze umsetzen zu können, eine große Rolle. Auch Umbaumaßnahmen, die sich ja zum Teil vielleicht dann auch in sechsstelliger Höhe bewegen, sind natürlich nicht gerne gesehen. Als die Weltmeisterschaft war 2006, wurden natürlich einige Stadien modernisiert, umgebaut etc. Das war dann so ein Punkt, wo man das ein oder andere wirklich schon deutlich verbessert hat. 18 Jahre später hat man schon die ein oder andere Verbesserung gespürt, aber wir sind immer noch nicht da, wo wir hin müssen letzten Endes, obwohl Philipp Lahm ja auch gesagt hat, das wäre die inklusivste Europameisterschaft, die es je gegeben hätte. Sicherlich, aber auch die ist immer noch verbesserungswürdig, da gibt es Gesprächsbedarf meines Erachtens.
Das höre ich bei Olympischen Spielen eigentlich auch, das waren immer gerade die Besten, die gerade beendet worden waren.
Ne? Ja, genau.
Ja. Du hast deine Erfahrung gemacht bei der Europameisterschaft. Wo warst du und Wie waren die Erfahrungen?
Ich habe also wirklich das Glück gehabt und war beim Eröffnungsspiel gegen die Schotten in München gemeinsam mit meiner Frau. Und dort habe ich dann bewusst mal die Deutsche Bahn genutzt, um da meine Erfahrungen mitzumachen. Man soll es nicht glauben, aber der Zug ist relativ pünktlich losgefahren in Köln und auch wirklich relativ pünktlich in München angekommen, was dann nicht mehr okay war. Aber da habe ich dann auch wieder nicht drüber nachgedacht. Ich hätte eigentlich diesen Mobilitätsservice der Deutschen Bahn kontaktieren sollen. Denn als wir in München angekommen, aus dem Zug ausstiegen, mussten wir noch einen unheimlich langen Fußweg zurücklegen, um dann wirklich in den Bahnhof reinzukommen, weil so ein ICE, der ist gefühlt anderthalb Kilometer lang und entsprechend fühlte sich dann auch der Weg an, bis man da war, wo man hin musste. Denn ich habe schon während der Fahrt eine E-Mail bekommen, dass der Zug zurück drei Tage später ausfällt. Ja, und dann standen wir natürlich erstmal da und da mussten wir uns dieses Informationszentrum suchen, was wir dann auch geschafft haben. Und dann gab es lange hin und her und dann wurden uns Züge angeboten, die zwar unseren Vorstellungen entsprachen von der Abfahrtszeit, aber dann waren zum Beispiel keine Plätze mehr zu reservieren und das ist mit einem Rollator unmöglich. Ja. Aber die Deutsche Bahn war sehr bemüht, es hat geklappt, alles wunderbar. Wir haben dann auch einen guten Zug zurückbekommen, kein Thema.
Im Stadion selbst dann in München?
Hier muss man dazu sagen, wir waren in Garching in einem Hotel, also relativ nah bei, hätten theoretisch auch mit der S-Bahn fahren können. Wir haben dann ein Taxi geordert, aber der Taxifahrer war leider nicht so clever und hat uns an dem Eingang rausgelassen, wo wir eigentlich hätten rausgemusst. Gut, das war dann jetzt mein Problem, aber auch hier geht's wieder um den Mobilitätsservice. Irgendwann, als wir ausgestiegen waren, trafen wir dann auch auf ein paar Männer mit orangen Westen in der Hoffnung, dass die uns weiterhelfen konnten. Was aber nicht der Fall war, war dann das erste Problem, sodass ich dann wirklich mit dem Rollator bis zum Stadion gekommen bin und war dann erstmal ein bisschen erschöpft, aber letzten Endes auch froh, dass ich angekommen war. Vor dem Spiel bin ich dann darauf aufmerksam gemacht worden, dass es einen Service Point gibt, den ich dann auch vor dem Spiel noch aufgesucht habe, um dann zu klären, dass mir der Mobility Service zumindest dann auf dem Rückweg wieder hilft, weil geplant war, dass wir mit der U-Bahn fahren. Dann war es so, dass ich mich nach dem Spiel bei diesem Service Point gemeldet habe und war dann aber total verwundert, warum man wieder mehrere hundert Meter gehen musste, um zum Shuttle Service zu gelangen. Und dann wahrscheinlich planungsbedingt oder ich sage jetzt mal fehlplanungsbedingt 500 Meter nur gefahren wurde, um dann wieder mehrere hundert Meter zu gehen, um bis zur U-Bahn-Station zu kommen. Das war, sage ich mal, für mich so ein bisschen absurd, die ganze Szene. Das war ein Shuttle-Service, für mich aber nur halbherzig. Im Stadion selbst waren gute Volunteers, die uns weitergeholfen haben. Mein Platz war auch wirklich barrierefrei zu erreichen. Der war richtig klasse. Ich konnte meinen Rollator direkt hinter mich stellen. Das fand ich sehr, sehr positiv. Was ich aber dann leider im weiteren Verlauf feststellen musste, war, dass dieser sogenannte Easy Access, also leichter Zugriffssitzplatz, nicht damit gleichzustellen ist, dass man auch Free View, also einen freien Blick hat. Da war dann, sage ich mal, leider der Spaß ein bisschen vorbei für mich. Natürlich stehen beim Fußballspiel die meisten Zuschauer. Ja, das ist so. Aber hier wäre zum Beispiel der erste Ansatzpunkt, darüber nachzudenken, für Menschen, die nicht lange stehen können, beziehungsweise auf einen Rollator angewiesen sind, neben dem leichten Zuweg auch dafür zu sorgen, einen Sitzplatz zu organisieren, wo sich nicht unbedingt Menschen voreinstellen. Das wäre beispielsweise aus meiner Sicht dadurch zu lösen, dass man dann auch in der Nähe der Sehbehinderten oder erblindeten Menschen sitzt, die erfahrungsgemäß nicht bei Fußballspielen stehen.
Das war eher ein akustisches Erlebnis für dich.
Ja, ich sag mal so, ich habe auch Fotos gemacht für alle Fälle. Ich stand da auch im Kontakt dann im Nachgang mit der UEFA, denen ich geschrieben habe, was ich beobachtet habe, was ich zu bemängeln hatte. Und Dreh- und Angelpunkt war halt auch dann, dass man nur 20% effektiv der Spielfläche sehen konnte noch, weil halt nur noch Zuschauer vor einem standen. Und das Tragische war, ich war auch direkt neben der Treppe sitzend und die ganze Treppe war auch vollgestellt. gestellt, weil leider keiner der Ordner, obwohl es aus meiner Sicht ja auch ein Fluchtweg war, dafür gesorgt hat, dass diese Treppe frei bleibt. Ne?
Wäre das der guten Stimmung abträglich gewesen möglicherweise, wenn man die Leute erstmal darauf hingewiesen hätte?
Ich weiß nicht, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Auf der einen Seite, glaube ich, wollte man fünfe gerade sein lassen, wie man so sagt. Und auf der anderen Seite hatte mir ein Ordner rübergebracht, dass wohl die Gäste aus Schottland oder aus Deutschland ihre Tickets untereinander vertauscht gehabt hätten oder sich zugeschickt hätten übers Handy und das wäre dann ein UEFA-Problem und sie könnten auch nichts dafür. Und was soll ich dazu sagen? Ich war halt der das Nachsehen ein bisschen hatte, obwohl, wie gesagt, auch ein paar Zuschauer an meiner Seite waren und dafür gesorgt hatten, dass ich zwischendurch auch mal einen freien Blick hatte. Aber es war halt nicht das inklusive Fußballerlebnis, was man erwarten wollte, ne?
Wird man als Rollatorbenutzer eigentlich immer so, ich sag mal, wie so ein Zwischending wahrgenommen zwischen Fußgänger und Rollstuhlfahrer?
Ja, ist mein Eindruck, ne? Zum einen, ach ja, der braucht einen Rollator zum Gehen, okay. Aber wenn er dann seinen Sitzplatz hat, ist ja auch alles okay. Aber man denkt nicht darüber da zum Beispiel nach, wenn man wirklich auf den Rollator angewiesen ist, dass man auch nicht unheimlich lange stehen kann. Und dann kommt hinzu, es gibt ja Stadien, wo man mittlerweile mit dem Rollator rein darf, aber man muss den Rollator dann irgendwo an einer Stelle abgeben. Ich nenne da als Beispiel auch meinen Heimatverein, den 1. FC Köln. Man muss dann den Rollator beim Roten Kreuz abgeben. Das ist dann, sage ich mal, um die Ecke 50, 100 Meter entfernt. So, aber dann ist halt die Frage, was ist denn jetzt, wenn ich plötzlich zur Toilette muss, ein menschliches Bedürfnis habe? Dann ist es schlecht, wenn man mehrere Minuten warten muss, bis dann der Rollator wieder zurück ist.
Wie mache ich das den Leuten überhaupt klar, dass ich mal gerne auf Toilette möchte?
Eigentlich sollte man eine Begleitperson dabei haben. Aber hier ist wieder das nächste Problem. Im Schwerbehindertengesetz sieht es so aus, wenn man 50% Gehbehinderung hat und das Merkzeichen G, dann ist da nicht ein B dabei. Ja? Vielleicht ist das auch, sage ich mal, so ein Zwischending mit dem Rollator, wo man dann auch selber nochmal drüber nachhören sollte, ob einem nicht doch ein B zusteht, weil wenn ich Treppen steigen muss, die kann ich steigen, aber wer trägt mir den Rollator hoch? Ne? Dann ist also wirklich die Frage, steht einem da schon eine Begleitperson zu? Also muss man, wenn man ins Stadion geht, eigentlich sehen, dass man eine Begleitperson immer dabei hat und Gott sei Dank, die wenigen Male, die ich im Stadion war, hatte ich entweder meine Ehefrau oder einen Freund mit und die haben mir dann natürlich dann auch dabei geholfen, den Rollator zu organisieren, zu besorgen. Ne?
Ich hätte eher noch so Reaktionen erwartet von wegen, der bringt auf seinem Platz quasi schon mit.
Ja, du hast mich ja gerade gefragt, in welchem Stadion ich noch war. Ich nenne jetzt mal noch das zweite Stadion, wo ich sein durfte. Das war auch wieder ein unglaubliches Glück, dass ich beim Achtelfinale dann dabei sein durfte, Deutschland-Dänemark. Also das war dann auch das zweite und letzte Spiel, wo ich war.
Dortmund.
In Dortmund, genau, Deutschland gegen Dänemark. Was da passiert war, das ist wirklich irgendwie ganz schrill gewesen, weil dieser Easy-Access-Platz, den man mir da zugewiesen hat, das war kein Easy-Access-Platz, weil letzten Endes hätte ich dann mitten in der Reihe sitzen müssen. Ich hätte meinen Rollator gar nicht bei mir gehabt. Ich hätte, wenn ich auf Toilette gemusst hätte, mehrere Menschen bitten müssen, auch aufzustehen, damit ich wieder aus der Reihe rauskomme. Wobei ich dazu sagen muss, hier bin ich den Volunteers und Helfern in Dortmund sehr, sehr dankbar, weil mich haben die erst darauf aufmerksam gemacht, dass ich doch meine Karte an einem Häuschen, an einem Infostand der UEFA im Eingangsbereich umtauschen sollte. Mit meinem Rollator und meinem Kumpel bin ich dann dahin gegangen und habe neue Karten erhalten. Und was ich dann total faszinierend fand, aber andererseits mir auch so ein bisschen komisches Bauchgefühl gegeben hat, war die Tatsache, dass man dann auch zu mir gesagt hat und mich überzeugt hat, es ist besser für dich, wenn du dich jetzt in einen Rollstuhl setzt. Und ich saß dann praktisch im Rollstuhlfahrerbereich und habe natürlich den Blick gehabt, der Beste überhaupt hätte sein können. Reihe 1 mit unmittelbarem Blick aufs Spielfeld. Die Jungs von der deutschen Nationalmannschaft Auge in Auge sehend bei der Nationalhymne. Warum ich sagte, schlechtes Bauchgefühl, war dann für mich halt die Situation, eigentlich bist du gar kein Rollstuhlfahrer und eigentlich hättest du jetzt gar keinen Rollstuhlfahrerplatz gebraucht und nicht, dass du noch jemand anderen den Platz wegnimmst.
Der Zweck reinigt die Mittel, ne?
Ja, genau. Ne? Also ne, da fühlte ich mich echt wirklich unwohl. Und dann habe ich so gedacht, gut, als ich dann gesehen habe, dass Rollatorfahrer auch dänische Fans dann auch bei mir in der Nähe saßen, habe ich gedacht, gut, dann soll das so sein, wenn die UEFA dazu entschieden hat und einen dann, sage ich mal, im Nachhinein noch Gutes damit tut, dann habe ich das natürlich dankbar mit Kusshand angenommen. Ne?
War das schon mal ein rolligen Upgrade zum Rollator?
Ja, sozusagen.
Aber ich höre auch durch, da ist überall noch ein bisschen Luft nach oben, ne?
Ja, absolut. Zum einen war es der Sitzplatz, wo man bei Easy Access wirklich drüber nachdenken sollte, dass man dann auch eine freie Sicht gewährleistet bekommt einigermaßen. Und was ich in Dortmund ein bisschen seltsam fand, die hatten freundlicherweise noch ein paar Behindertentoiletten zusätzlich errichtet. Aber da waren Fußgänger drauf und das Problem war, dass man unclevererweise diese Toiletten beispielsweise nicht mit einem Euroschlüssel ausgestattet hat. Jeder Mensch im Rollstuhl oder schwerbehindert ist, hat ein Anrecht auf so einen Euroschlüssel. Und dann wäre es möglich gewesen, die Toilette abzuschließen und die ausschließlich für diesen Personenkreis halt offen zu halten. Aber wenn man da, sage ich mal, die Toiletten offen lässt, braucht man sich nicht wundern, wenn natürlich dann Fußgänger da drauf gehen und muss noch länger warten, obwohl tragischerweise, und ich bin da selber dann vorbeigegangen, die Toiletten für die Fußgänger fußläufig 20, 25 Meter um die Ecke waren.
Was von all dem wünschst du dir im Bundesliga-Alltag und wo sagst du, nice try, aber bitte nicht, übernehmt das bloß nicht noch in der Liga.
Ich finde, die Europameisterschaft hat mir persönlich vor Augen gehalten, was machbar wäre, was möglich ist. Und da, wie gesagt, beginnt für mich auch der Wille. Denn letzten Endes wäre es jedem Verein möglich, zum Beispiel auch an Rollator-bedürftige Menschen insofern zu denken, denen diese Plätze einzurichten. Und letzten Endes, sage ich mal, auch wenn zusätzliche Toiletten errichtet werden, dort auch für Euroschlüssel zu sorgen, damit auch hier der Zugang dieser Personengruppe wirklich vorbehalten bleibt und nicht Fußgänger draufgehen. Das sind eigentlich Kleinigkeiten, die mit wenig Aufwand zu beheben wären und für mich organisatorischer Natur sind, wenn es um die Zuteilung der Plätze geht. Denn wenn ein Bundesliga-Verein diese Plätze standardgemäß für bestimmte Zuschauergruppen reserviert, dann kann das die ganze Saison und zukünftig so laufen. Da muss man nur drüber reden. Und ich glaube, da gibt's den Gesprächsbedarf. Ich bin jetzt beim 1. FC Köln und auch mit den Kölner Sportstätten diesbezüglich im Gespräch, wo es darum geht, nochmal über die Anzahl der Rollstuhlfahrerplätze nachzudenken, aber auch um die Bedürfnisse anderer behinderter Menschen zu sprechen. Zum Beispiel in Bielefeld, der Snoodle-Raum für Autisten gibt es den Bedarf nicht, vielleicht auch in Köln. Es gibt noch so viele Dinge, die man verbessern könnte. Und die finanziellen Mittel müssen natürlich auch da sein und da muss man auch drüber reden.
Und dann schwebt da noch dieses böse Wort Rückbau von manchen temporären Maßnahmen im Raum.
Ja, genau. Das war ja der Ansatzpunkt, warum wir überhaupt beim 1. FC Köln vorstellig geworden sind. Wobei uns der 1. FC Köln darauf aufmerksam gemacht hat, Moment mal, wir haben das Stadion an die UEFA abgetreten. Die haben da jetzt die Schlüsselgewerkschaft drüber. Die bauen das Ding entsprechend um und auch wieder zurück nach den Bedürfnissen. Und das war halt der Ansatzpunkt auch für den Verein, für den ich federführend mitwirke als erster Vorsitzender, mittendrin FC Köln. Dann der Punkt, da mal nachzuhaken, Freunde, warum werden hier nur temporär Plätze errichtet, wenn wir definitiv wissen, dass dieser Bedarf erst recht in der Bundesliga besteht. Denn nicht nur beim 1. FC Köln, sondern bei ganz vielen Vereinen gibt es immer mehr Anfragen und Nachfragen nach Plätzen, vor allen Dingen für Rollstuhlfahrer, als tatsächlich zur Verfügung stehen. Und da denke ich mir mal, sollte man auch nochmal nachkarten, dass also die Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer entsprechend angepasst werden, so wie das eigentlich sein sollte. Und sich die Vereine aber im Augenblick eher noch an die DFL-Empfehlungen halten, die also von der Anzahl natürlich deutlich geringer sind.
Wie viel Hoffnung hast du, dass sich dein Verein und andere Vereine dieser Sache annehmen?
Also ich habe große Hoffnung, weil wir sind im Gespräch. Wir haben auch über die Thematik der Behindertenparkplätze gesprochen zum Beispiel. Das haben wir damit auch verknüpft. Ich sehe da unseren Verein so ein bisschen dann auch in der Vorreiterrolle, wenn da was geschieht, die Dinge zu klären, auch andere zu ermutigen, macht es genauso. Auch wir haben uns ja schon unsere Ratschläge geholt. Zum Beispiel sind von unserem Vorstand 2 Mitglieder, ein Fußgänger und ein Rollstuhlfahrer, nach Frankfurt gefahren, zur Eintracht, um sich deren Lösung dort anzusehen, um die Rollstuhlfahrerplätze zu erhöhen. Die haben auch so für die Begleitpersonen so ein Schienensystem. Da gibt es also schon Möglichkeiten. Und genau diese Firma hat wohl auch die Kölner Sportstätten beraten in Köln. Also wir bleiben da am Ball, aber ich kann da noch nichts Genaueres zu sagen.
Mal eben noch so kleine Erklärung, du bist nicht dein Leben lang schon auf den Rollator angewiesen. Mich würde mal interessieren, wie schnell ging das, dass du den Blick jetzt, ich sag mal, auch für deine Bedürfnisse und für die anderer behinderter Menschen ja geschärft hast?
Das ist eine gute Frage. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich immer sage. Erst wenn Menschen betroffen sind, ändern sie ihren Blickwinkel. Das ist wirklich bemerkenswert, weil für die behinderten Menschen engagiere ich mich schon 25 Jahre und länger. Aber die Geschichte mit dem Rollator, der hat bei mir auch zu einem Umdenken geführt, dass ich auch sage, oh, die Gruppe ist eigentlich ein bisschen vergessen worden bei uns, auch in der BBAG, ja. Obwohl in dem DFL Barrierefreies Stadion Heft diese Personengruppe erwähnt wird. Aber ich habe mich da noch nie so mit auseinandergesetzt, weil ich halt jetzt selber betroffen bin. Aber ich sag's, es geht mir nicht um mich persönlich, es geht mir um die Sache und um alle Betroffenen bundesweit, deutschlandweit, europaweit, weltweit, weil wenn man Dinge regelt, organisatorisch, logistisch, dann ist aus meiner Sicht vieles möglich, auch mit einem geringen Aufwand.
Andreas Lien bleibt am Ball. So viel ist sicher. Inklusion, das ist unser Thema bei der BBAG. Es sollte auch ein großes Thema bei der Europameisterschaft hier in Deutschland sein. Das Turnier, das von Mitte Juni bis Mitte Juli stattfand, wurde als die bislang inklusivste Veranstaltung dieser Art gepriesen. Aber mal unter uns, was heißt das schon, inklusiver als zuvor? Einiges wurde verändert und verbessert, ja. Aber sicherlich ist es bis zum idealen Stadionbesuch für Menschen mit Behinderung noch ein weiter Weg. Das haben wir eben schon gehört. Auch unser Vorsitzender Alex Friebel hat seine Erfahrungen bei der EM gemacht. Er blickt aber auch über das Turnier hinaus in den Liga-Alltag. Und ein paar Neuigkeiten aus dem Vorstand der BBAG hat er auch. Zuerst aber wollte Heinz Schindler von Alex wissen, wie es um dessen Zeitgefühl beschert ist. Liegt die EM erst ein paar Wochen zurück oder schon ein paar Wochen?
Das ist eine gute Frage. Man ist so dazwischen. Man hat den Liga-Alltag inzwischen schon längst wieder erreicht. Aber es war ja so besonders, dass das einem, glaube ich, noch sehr irgendwie beschäftigt hat und im Eindruck war. Und das ja nun in unserem Land war. Ich würde mal sagen, erst.
Nun ist der Ostwestfale generell mit Euphorie nicht so vertraut. Man weiß, wie man schreibt. Man kennt das bei anderen Leuten. Wie ging es bei dir eigentlich? EM-Euphorie, hast du welche gespürt?
Tatsächlich lange nicht, also kurz bevor es losging, auf jeden Fall. Ich hatte auch das Glück, beim Eröffnungsspiel dabei sein zu können und dann kriegst du das nochmal ganz anders mit. Du begegnest dann auch natürlich den Leuten schon in der Stadt irgendwie vorher einen Tag oder auch den Schotten beim Eröffnungsspiel und das war natürlich schon ganz besonders und dann bist du relativ schnell auch dabei. Ich habe es sehr intensiv auch erlebt und es war auch Gesprächsthema, ja sowohl vorher schon fachlicherseits als auch dann natürlich durch die Medien und ich habe das schon relativ intensiv so mitbekommen, obwohl es wirklich bis kurz vorher gedauert hat, bis es bei mir ankam.
Welche Spiele hast du denn besuchen können?
Ich da habe tatsächlich selber nur das Eröffnungsspiel besuchen können und das war auch schon ein Erlebnis für sich. Als BBAG durften wir aber auch im Auftrag des DFB ja die eine oder andere Karte für Menschen mit Behinderungen vermitteln und haben da natürlich zumindest bei den deutschen Spielen sehr breit vermitteln können und waren mit unseren Mitgliedern eigentlich bei allen Spielen vertreten.
Du bist nun der mit dem inklusiven Blick, auch wenn du Fußgänger bist. Nun sollte es ja eine inklusive Europameisterschaft sein, so inklusiv wie noch nie, was natürlich nicht heißt, dass das schon das Ende der Fahnenstange ist. Wie hast du das wahrgenommen unter dem Aspekt Inklusion, vielleicht auch im Hinblick auf die Rückmeldung der Menschen mit Behinderung?
Sehr unterschiedlich. Also zum einen ja, im Vorfeld war es ja auch so, dass das ein Punkt war bei der Bewerbung, dieses Thema Inklusion. Das hat man ja sehr deutlich auch forciert im entsprechenden Bitbook und entsprechenden Anforderungsprofil. Und es waren auch sicherlich Dinge bei, die es ja so vorher nicht gegeben hat. Also wenn ich an das Thema Audiodeskription für Blinde und Sehbehinderte denke, dass das jetzt mit einem Smartphone möglich war, ohne Zeitverzögerung und verschiedene Dinge da auch umgesetzt wurden, dass man zum Beispiel mit Blinden für Hunde entsprechend auch mal im Stadion auftreten konnte, das gab es so sicherlich vorher auch nicht. Aber es gab natürlich auch Rückmeldungen und Dinge, die ich selber erlebt habe, auch im Eröffnungsspiel schon, wo man gesagt hat, okay, das und das funktioniert ja offensichtlich überhaupt nicht. In München war das ein Thema Shuttle-Dienst, was ich selber erlebt habe für Menschen, die eine Gehbehinderung hatten, wo teilweise die Leute überhaupt zwischen Eingang und U-Bahn-Station fungieren sollten und wurden da teilweise viel zu weit abgesetzt oder das funktionierte nicht mit der Regelmäßigkeit, geschweige denn, dass die so nah am Stadion wirklich einsteigen konnten, was ich selber wahrgenommen habe. Auch das Thema Volunteers, wo sich viele eigentlich in den Stadien gar nicht so bei den Eingängen auskannten. Wo ist jetzt eigentlich der nächste Block? Wo kriege ich dies, das? Soll aber ein Thema gewesen sein, habe ich mir sagen lassen, nur in der ersten Woche hauptsächlich. Später war das dann besser, wenn es dann zweites Spiel oder drittes Spiel an dem Ort gab. Aber es gab natürlich noch ein paar andere Punkte, die einfach nicht funktioniert haben. Es gab auch Sachen, die sicherlich schön waren, aber auch das wird ja Thema sein bei unserer Tagung im Oktober, dass wir das natürlich nochmal aufnehmen wollen, ja, um das mal ein bisschen zusammenzufassen und dann auch rückmelden zu können, was eben vielleicht verbesserungsfähig fürs nächste Mal wäre.
Das wird dann eine Rückmeldung an die UEFA und die wendet das dann hoffentlich bei der nächsten Europameisterschaft an? Oder wird das auch eine Rückmeldung im Hinblick auf den Liga-Alltag, dass man einfach sagt, was kann man übernehmen, was hat sich bewährt und was vielleicht auch nicht?
Definitiv. Also um bei unserem Beispiel der Audiodeskription zu bleiben, da haben ja die Vereine auch eigene Angebote, wie man das entsprechend streamt oder was man im Stadion auch wie empfängt. Aber diese Möglichkeit smartphone-technisch ist sicherlich was, das sollte man überlegen, ist aber auch mit Kosten verbunden, muss man gucken, ob das kommt. Und Liga-Alltag, ja, was du hast das vorhin angesprochen, inklusive EM, aber da gehört ja auch zur Wahrheit, insbesondere beim Thema Nordrhein-Westfalen, dass da in den Stadien auch Dinge, die gebaut wurden, wieder zurückgebaut werden. Und das ist natürlich was, wo wir sagen, das ist nicht nachvollziehbar, dass es beispielsweise bei Borussia Dortmund plötzlich doppelt so viele Rolliplätze gab bei der EM wie im Liga-Alltag und das wird dann wieder zurückgebaut und man beruht sich da auf seinen Bestandsschutz aus und das war's dann. Das ist schade.
Wer schiebt denn da wem die Verantwortung zu?
Ich würde sagen, das ist eine ganz klare Sache. Es gibt ja nun mal entsprechenden Bestandsschutz und auch nur von unserer Seite, die wir mitverfasst haben, diese Empfehlung zur Barrierefreiheit. Es ist eben keine Richtlinie, die zwangsumzusetzen ist. Und wenn man an diese Bestandsthemen mal ranginge, dann wäre auch sicherlich anderes noch möglich. So kann man sich da wieder drauf berufen und sagen, ich habe ja ein Stadion, was schon steht, habe das eben vielleicht einmalig gemacht für so ein Turnier und da saßen auch alle Fans und demnächst stehen die vielleicht wieder und dann kann ich das nicht überall anwenden, in allen Tribünen teilen. Und da gibt es sicherlich genug Ausreden und Möglichkeiten, wo Stadionbetreiber sagen, das habe ich nicht mehr oder das mache ich nicht mehr so. Da würden wir uns mehr Verbindlichkeit wünschen und es ist ja schade, wenn das bei solchen Spielen dann ist und dann im Liga-Alltag nicht, weil es aus meiner Sicht eine totale Augenwischerei ist für so ein Großereignis.
Wer könnte da Verbindlichkeit herstellen? Wer könnte da helfen?
Dazu müssten wir uns in Deutschland insgesamt mal drauf einigen, was wir wollen. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo die Verbände sicherlich noch viel mehr Möglichkeit haben als wir, die Fans mit Behinderungen vertreten, die sagen, das und das sollte gemacht werden. Am Ende des Tages sind die Verbände für diese Lizenzierungsauflagen, aber eben beispielsweise auch die Clubs, die ja so eine DFL mitbespielen, verantwortlich, dass sowas umgesetzt würde und dass man dann solche Dinge auch anpackt.
Gibt es auch irgendetwas, wo du sagst, das hat man bei der EM versucht, dass es bitte nicht im Liga-Alltag wieder auffindbar wäre?
Beim Thema Ticketing, das hat ja gut funktioniert bei vielen, aber das ist natürlich auch sowas beim Thema Begleitpersonen und Benennung. Das hatten wir ja auch schon mal bei personalisierten Karten in der Liga, dass das beispielsweise für jemanden, der eine Begleitperson hat, die auch wechseln kann kurzfristig, natürlich dann schwieriger, wenn die personalisiert ist, da so einen Tausch hinzukriegen, das fand ich bisher durchaus bereichernd, dass wir das nicht unbedingt im Liga-Alltag so klar haben. Den Rest würde ich mich jetzt mal darauf verlassen, dass auf unserer Tagung, glaube ich, die passenden Rückmeldungen auch kommen, was man vielleicht nicht braucht.
Dieses Jahr ist auch das Jahr, wo die BBAG wieder mehr vor Ort sein wollte, sein will, sein wird in den Stadien. Das hat man sich zumindest vorgenommen. Wie viel ist davon schon umgesetzt worden?
Ja, wir sind ja letztes Jahr auch schon angefangen, dass wir zu gewissen Terminen in den Stadien vor Ort gewesen sind, also bei irgendwelchen Inklusionsspieltagen oder bei irgendwelchen Tagen, wo es überlegt wurden von den Vereinen als Social Day, wie auch immer, dass man da mit einem Stand vertreten ist, dass man da informiert. Das bieten wir natürlich auch weiterhin an, aber eben, das muss man auch sagen, im Rahmen dieser ehrenamtlichen Möglichkeiten, die wir haben. Und wenn man uns früh fragt, dann sind wir mit dabei, auch beispielsweise wie auf der Side City, Messe für Sehbehinderte und Blinde. Wenn da früh Anfragen kommen, kann man das machen. Wenn das relativ knapp kommt, dann muss man immer sehen, wie es wird. Aber dieses Thema, wir sind vor Ort und wir wollen die Leute mitnehmen, das ist natürlich nach wie vor da.
Aber es fehlt halt auch, höre ich dadurch, an den Ehrenamtlichen, die dann eben auch da sein können.
Ja, natürlich. Also ich sage mal, nur alleine durch den Vorstand wird das kaum gehen. Die sind alle berufstätig. Wir haben dann noch den einen oder anderen in der Hinterhand, der uns da hilft. Aber auch das ist ja eine Überlegung zu sagen, wir gehen dann nochmal in die Vereine und bauen uns da vielleicht auch Möglichkeiten auf. Das ist ein Thema, was wir uns sicherlich wünschen. Aber ich habe auch festgestellt, jetzt durch diese Corona-Zeit, Präsenz ist das eine, digitale Möglichkeiten, auch unterjährig, sind manchmal andere. Das nutzen Leute genauso. Und da hatten wir die letzten Jahre auch schon Workshops oder Themen, die wir besetzt haben, wo wir einfach gesagt haben, wir machen mal was unterjährig. Dieses Jahr ein Fanclub-Tag, den wir auch online angeboten haben, wo sich zu verschiedenen Themen Leute dazuschalten konnten und das entsprechend auch genutzt haben. Und das ist natürlich genauso weiterhin fortzusetzen, auch nach Corona.
Vorstand ist ein gutes Stichwort. Du bist Vorsitzender und ich darf mal ergänzen, die allerlängste Zeit wohl auch gewesen. Ursprünglich war geplant, dieses Jahr schon halt ein Personalwechsel im Amt des Vorsitzenden. Du machst nun doch bis nächstes Jahr. Warum?
Weil, wenn man sowas im Ehrenamt macht, und inzwischen gehört ja auch dazu, dass man sich nicht nur zu ein paar Vorstandssitzungen trifft und vielleicht einmal oder zweimal im Jahr mit Verbänden, sondern dahinter hängt ja auch eine Beratungsstelle mit zwischen 11 Angestellten, die wir haben. Es sind verschiedene Termine im Jahr zu erfüllen und das ist doch tatsächlich auch ein sehr umfassendes Ehrenamt. Und es ist wirklich schwierig, Leute zu finden, die sagen, jo, da lasse ich mich drauf ein, die Zeit bringe ich ein. Es ist jetzt so, dass wir eine Nachrückung im Vorstand haben werden. Der Peter Heckmann scheidet aus und der Florian Schneider wird neu reinkommen. Und wir wollen jetzt ein Jahr nochmal weitergehen in dieser Konstellation, sind ja ohnehin gewählt bis 2025. Aber ich hatte eben die Hoffnung, vielleicht schon dieses Jahr rauszugehen und dass ich jemand finde, der sagt, jo, das mache ich. Aber die, die da sind, haben gesagt, nö, also wenn wir das machen, möchten wir aber auch erstmal, dass du noch ein Jahr mitgehst oder dass du noch ein bisschen erreichbar bist für uns, dann ist das natürlich auch eine Sache, wenn man Vorstand schon jetzt 17 Jahre bei so einem Bundesverband ist, dann sagt man nicht, ja, ich höre jetzt auf, tschüss, nach mir die Sinnflut, sondern dann versucht man das so zu gestalten, dass man dann noch helfen kann. Aber nächstes Jahr ist definitiv Schluss.
Wie sieht denn eine Stellenausschreibung aus für dieses Ehrenamt, die A, umfassend ist, aber B, nicht abschreckend?
Also die müsste ja schon in gewisser Weise umfassend sein, aber es müsste einfach jemand sein, der möglichst natürlich aus diesem Bereich kommt, sich auskennt, die handelnden Personen schon kennt, auch ein gewissen Vertrauensverhältnis genießt bei den Fanclubs und Fans, aber auch bei den Vereinen und idealerweise auch vielleicht schon die Verbände kennt, sodass da natürlich, wo man ja ohnehin im Miteinander ist, dass sich da möglichst man schnell auch reinkommt. Ansonsten ist dieses Thema ja nicht was, wo man sich irgendwen sucht und sagt, mach mal hier dieses Ehrenamt, sondern derjenige muss schon aus irgendeinem Hintergrund auch kommen, wo er sich damit beschäftigt, wo er dieses Thema vielleicht auch schon in seinem Verein vertritt und dann ist es natürlich gut möglich, da auch reinzuwachsen. Aber ehrlich gesagt, ich bin damals 2007 auch so da reingewählt worden, ohne da jetzt lange in diesem Bereich vorher tätig gewesen zu sein und habe mir den Rest einfach erarbeitet und hatte auch tolle Kollegen, die mitgegangen sind und das es werden ja auch etliche noch weitermachen, so dass derjenige oder diejenige, die sagt, Mensch, ich übernehme das, sich da zumindest auf die Vorstandskollegen sicherlich verlassen kann.
Heißt, man kann auch mit viel Energie einiges kompensieren.
Das wird funktionieren und ich würde mich freuen, wenn der gefunden ist im nächsten Jahr und man dann diese Sache in Ruhe auch übergeben kann und kann auch wirklich guten Gewissens gehen und weiß, jo, das Schiff fährt weiter.
Wir sind gespannt. Danke, Alex.
Danke auch und eine gute Zeit.
Und irgendwann ist dann Abpfiff. Für jeden von uns und ganz ultimativ, auch wenn man es gerne verdrängt. Zurück bleiben dann Angehörige und Freunde. Es fehlt dann einfach jemand neben dir, am Esstisch oder auf dem Beifahrersitz im Auto oder eben in der Gruppe, mit der man seit Jahren gemeinsam zum Fußball geht. Die Fußballfamilie eben. Aber auch da fehlt dann jemand und man trauert um ihn. Bei Bayer Leverkusen gab es am letzten Spieltag eine Gedenkminute für all diejenigen, die die Meisterschaft nicht mehr im Block oder auf der Tribüne erleben konnten. Trauer unterm Flutlicht. So heißt ein Projekt unserer Beratungsstelle Kick-In. Carlo Kosok betreut es und Heinz Schindler hat mit ihm über Facetten von Trauerkultur im Fußball gesprochen.
Carlo, Trauer unterm Flutlicht. Wenn ich mich da so versuche reinzuarbeiten in die Thematik, dann treffe ich auf die Seite von Kick-In, dann treffe ich auf der Seite Trauer und Fußball, dann treffe ich auf der Seite Trauer unterm Flutlicht. Was hängt da wie miteinander zusammen? Wie oder hängt die überhaupt miteinander zusammen?
Ich arbeite bei Kick-In und das Projekt Trauer unterm Flutlicht ist ein Projekt von Kick-In, was wir aber gemeinsam mit dem Projekt Trauer und Fußball ins Leben gerufen haben. Trauer und Fußball gibt es schon seit 2018 und das ist ein Projekt, was von Carmen Meyer initiiert wurde. Da geht es auch darum, einfach Dinge zu dokumentieren, zu sammeln, auch zum Thema Trauerkultur zu beraten. Und Carmen liefert da ja großartige Unterstützung für alle, die sie dort kontaktieren. Ich sag mal, von der Kreisliga bis zur Bundesliga und auch in der Premier League, wo sie auch viele Sachen dokumentiert. Und wir haben uns als Kick-In jetzt ja mit dem Projekt Trauern am Flutlicht mit ihr zusammengetan, wo wir einfach Unterstützungsarbeit in dem Bereich leisten wollen.
Verstärken sich da beide Projekte gegenseitig?
Ja, auf jeden Fall. Sie verstärken sich gegenseitig. Wir haben aber das Problem auch schon häufiger beobachtet, dass die Projekte vielleicht durcheinander gebracht werden. Carmen Meyer hat auf jeden Fall eine große Bekanntheit in dem Bereich Trauerkultur. Sie hat einen großen Twitter- oder X-Account und ist da sehr aktiv. Und das Thema ist auch wirklich bei ihr. Und wir versuchen das eher auf der, ich sag mal, Vereinsebene intern zu begleiten. Und das ist eher unser Ding. Also für uns geht es jetzt gar nicht so darum, öffentlich zu sensibilisieren, sondern eher auf der Vereinsebene dort auch Entwicklungen zu forcieren.
So traditionell kennt man ja Trauer im Bereich Fußball eigentlich eher durch einen Trauerflor, vielleicht mal durch eine Schweigeminute, aber Trauer und Fußball, das ist noch viel, viel mehr, ne?
Ja, das stimmt. Es gibt diesen schönen Spruch, es wird dort getrauert, wo gelebt wird. Für den Fußball leben einfach ganz, ganz viele Menschen. Und wenn eine Person, sag ich mal, verstirbt, mit der ich jahrelang ins Stadion gegangen bin, dann habe ich auch das Bedürfnis, im Fußballumfeld auch zu trauern oder auch vielleicht ja den Verlust irgendwie in meiner Fußballfamilie zu verarbeiten.
Das heißt, Trauer wird dann auch auf die individuelle Ebene gezogen und nicht nur der Trauerflor um irgendwen, einen verstorbenen Funktionär oder einen früheren Spieler, sondern halt wirklich auch der Nachbar neben mir oder die Nachbarin.
Genau, und das ist auch der zentrale Aspekt des Projekts, weil für prominente ehemalige Fußballer, Mitarbeiter oder was auch immer, gibt es schon Sachen. Also dann wird mit Trauerflor gespielt, was du gesagt hast. Man stellt sich an den Mittelkreis. Das sind Dinge, die gibt es schon im Fußball. Aber wenn jetzt ein Fan, der 30 Jahre lang ins Stadion geht, mit Dauerkarte verstirbt, da gibt es vom Verein noch sehr wenig. Das Maximum, was es bei vielen gibt oder gab, ist das Vorlesen der verstorbenen Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung. Aber darüber hinaus ist in Deutschland ist es noch nicht so weit entwickelt, da ist es zum Beispiel in England in der Premier League schon deutlich weiter.
Fehlte es Vereinen da vorher einfach an der Fantasie, dass es so einen Bedarf überhaupt gibt? Oder fehlt es auch einfach am Personal oder vielleicht auch am sensiblen Umgang mit Leuten, die in Trauer sind?
Ja, ich würde Letzteres sagen, dass es einfach eine Sensibilisierung bedarf. Der Bedarf wird gar nicht erkannt vom Verein. Der ist da, der ist groß. Es gibt vielleicht auch Berührungsängste, weil man sich mit dem Thema oft erst auseinandersetzt, wenn man selber betroffen ist. Und das ist jetzt quasi auch unsere Aufgabe, dass wir den Vereinen einfach den Mut geben und, ich sag mal, die Hilfsmittel, um auch das Thema Trauer im Verein zu etablieren.
Wie fängt man damit an? Geht man da irgendwo in einen Verein und sagt, wer traut sich Trauer zu?
Das Projekt Trauer und Flutlicht ist jetzt in seinem zweiten Jahr. Wir hatten im ersten Jahr haben wir eine Kooperation mit dem HSV. Der HSV hat damit schon angefangen. Das heißt, wir mussten da jetzt nicht irgendwie sagen, ey, mach doch mal was mit dem Thema Trauer, sondern die haben das Thema selber für sich erkannt. Gerade auch, wenn man auf den demografischen Wandel schaut und die Fans, die seit den 60er, 70ern irgendwie in den Stadien gegangen sind, die versterben jetzt halt auch. Und da ging es dann darum, wie können wir Dinge korrekt umsetzen, also den Prozess begleiten, die Maßnahmen, die sie vorhatten, unterstützen.
Welche Anliegen werden da herangetragen? Von Trauernden an Vereine? Gibt es da Beispiele?
Es gibt einmal natürlich auch sowas wie der letzte Wunsch, also bevor Personen versterben, sagen, ich möchte noch einmal das letzte Mal ins Stadion, ich möchte noch einmal die Mannschaft sehen, ich habe nur noch eine Woche zu leben, oder meistens sind es ja die Angehörigen, die das dann machen. Das ist so ein Schnittpunkt, sage ich mal, in dem Thema, aber nicht ganz unser Hauptthema. Und oft ist es dann einfach, ja, bei Angehörigen vielleicht, die sagen, ich würde gerne noch mal ins Stadion gehen, ich würde gerne noch mal zu dem Platz gehen, vielleicht eine Blume irgendwo ablegen, einfach einen Gedenkort auch zu haben. Der fehlt auch schon einfach bei ganz vielen Fußballvereinen, dass ich einfach sagen kann, da würde ich gerne noch mal irgendwie hin und einfach nur innehalten und gedenken, weil es natürlich, ich kann nicht für jeden Fan eine Schweigeminute vorm Spiel machen, der verstorben ist, aber für mich selber einen Ort zu schaffen, Angebote zu schaffen, wo ich trauern kann, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Vereine das im Blick haben.
Wie weit kommt man da entgegen? Was geht vielleicht auch nicht? Du sagtest es eben schon. Irgendwann muss man ja gewichten oder muss man irgendwo sagen, manches geht halt doch nicht. Die Urne unterm Elfmeterpunkt übrigens auch nicht.
Das stimmt. Kurze Geschichte. Bei Queen's Park Rangers kann man Asche unter dem Rasen verstreuen. Die haben extra so eine Vorrichtung an der Seitenlinie. Früher war es so, dass sie das auf dem Spielfeld gemacht haben. Deswegen haben sie es ein bisschen professionalisiert. Und das ist aber auch in Deutschland gar nicht erlaubt. Und ich glaube, natürlich gibt es da diese rechtlichen Grenzen, und dann ist es wichtig, als Verein natürlich auch authentisch zu bleiben. Und man kann, wenn du jetzt ein Verein mit mehreren 10.000 Mitgliedern bist, du kannst natürlich nicht jedem Wunsch gerecht werden. Deswegen muss man eher schauen, dass man proaktiv wird, also dass man selber sagt, lass uns doch mal überlegen, mit welchen Angeboten wir zu dem Thema starten können, was die Menschen dann in Anspruch nehmen können. Ich glaube, wenn es andersrum läuft, wenn man sagt, schreibt doch mal, was ihr so wollt, dann hast du vielleicht 100 verschiedene Dinge, aber denen wirst du nicht gerecht. Und da müssen die Vereine einfach aktiv werden und Angebote schaffen.
Welche Angebote sind das so beispielhaft?
Beim HSV gibt es ein ganz tolles Angebot, dass ich einen Termin buchen kann. Das ist ähnlich wie eine Stadionführung, die ich buchen kann. Ich kann nochmal durchs Stadion gehen und auch zu dem Platz, wo immer die Person, die dann verstorben ist, gesessen oder gestanden hat, kann dort vielleicht eine Blume ablegen oder einen Schal, auch was man möchte. Dann wird man von einer Mitarbeitenden vom HSV ins HSV-Museum geführt. Also man wird die ganze Zeit begleitet, und in diesem HSV-Museum wird extra ein Gedenkraum, ein Trauer- und Gedenkraum eingerichtet, wo man auf einem kleinen Stück Tribüne sitzen kann. Nochmal vielleicht, wenn jemand was sagen möchte, kann man gedenken. Man kann sich Fotos über einen USB-Stick auf einem Bildschirm anzeigen lassen und kann so nochmal auch Abschied nehmen, und dann endet das Ganze in der HSV-Raute, in dem Restaurant, und kann vielleicht gemeinsam nochmal Kaffee, Kuchen oder was essen. Das ist so ein bisschen abweichend vielleicht von so einer klassischen Trauerfeier, aber für viele ist das einfach der Lebensmittelpunkt, und deswegen nehmen sie das auch wahr, und es wird auch sehr, sehr gut angenommen beim HSV. Vielleicht noch andere Beispiele. Das Angebot, was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man einfach einen Ort einrichtet, wo man hinkommen kann. Sei es irgendwie eine Stele, wo ich was ablegen kann. Wir haben das jetzt bei dem Tod von Kai Bernstein ja gesehen, dem Präsidenten von Hertha BSC. Die Fans haben sich dann ein Eingangstor zum Olympiastadion eigentlich sozusagen ausgesucht und haben da Kerzen abgelegt. Schals, die mussten jetzt zur Europameisterschaft leider alle entfernt werden. Aber das ist, glaube ich, wichtig, dass der Verein dann auch selber einen Ort zum Trauern hat und den anbietet.
Es ist dann aber eben auch ein Ort auf Zeit.
Genau, beziehungsweise ich kann ja auch sagen, ich stelle dort eine Stele, eine Statue hin, die bleibt ja auf Dauer, und ich kann aber was natürlich auf Zeit ablegen, vielleicht einen Schal oder eine Kerze, das wird dann natürlich nach einiger Zeit weggeräumt, ja.
Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man sich dann auch eben auch dessen bewusst ist, dass es eben irgendwann weggeräumt wird, damit nach der Trauer nicht die Enttäuschung kommt vielleicht.
Genau, das ist wichtig, dass es natürlich eine klare Kommunikation dazu gibt. Deswegen ist es auch als Verein wichtig, nicht zu sagen, komm, wir machen das mal mit der Stele und danach beschäftigen wir uns mit einem Konzept oder mit dem Thema Trauer. Es gibt zum Beispiel auch beim 1. FC Magdeburg auch schon ein tolles Konzept, und das haben die auf ihrer Webseite. Und ich glaube, jeder, der sich dann damit beschäftigt, liest sich das Konzept durch, und dann ist das natürlich klar, ist wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr so schön, dass dann Schal jetzt nicht 3 Jahre hängen bleibt.
Ja. Dieser individuelle Umgang mit Trauer trifft dann, ja, ich sag mal, auf einen Entertainment-Bereich, der ja nun der Profifußball mittlerweile geworden ist. Liegt da vielleicht die größte Schwierigkeit, das miteinander zu vereinbaren, miteinander zu verknüpfen, was auf den ersten Blick kaum verknüpfbar scheint?
Man muss natürlich aufpassen, dass es auch keinen kommerziellen Charakter bekommt. Also das ist extrem wichtig. Es geht am Ende nicht darum, eine Marketinglücke zu schließen, mit der man sehr viel Geld verdienen kann. Und das ist natürlich wichtig, dass es darum geht, man möchte quasi seine Vereinsfamilie unterstützen. Man möchte Angebote schaffen, um den trauernden Personen einfach eine Hilfestellung zu geben. Der kommerzielle Fußball steht natürlich immer darüber, aber Vereine machen ja auch sehr, sehr viel im lokalen Bereich und so, was vielleicht total im Kontrast manchmal dazu steht. Aber man sieht es auch bei dem Zuspruch für die Vereine, auch die vielleicht sportlich nicht so erfolgreich sind, wo man denkt, das ist ja eigentlich das, was den Ausschlag geben sollte für wie viele Fans hat der Verein, wie viele Mitglieder hat der Verein. Gerade jetzt beim HSV und bei Hertha BSC, wo es sportlich nicht so gut läuft, sieht man einfach einen sehr großen Zusammenhalt im Verein.
Es braucht halt auch immer diesen traurigen Anlass, denke ich mal, um sich als Verein dann eben auch so zu präsentieren. Mir fällt halt auch die Trauerfeier für Robert Enke ein, wo man ja am Anfang dachte, ob das gut geht mit 40.000 Leuten im Stadion in Hannover. Es ging gut, es war auch eine würdevolle Trauerfeier. Das fällt mir ein, natürlich Kai Bernstein dann. Sind das dann auch, so traurig es ist, genau die Punkte, wo man für das Thema an sich noch mehr sensibilisieren kann?
Durch diese bekannten Trauerfälle, das kann man natürlich dann als Aufhänger nehmen, um auch vielleicht mit dem Thema zu starten bei sich im Verein. Also wenn man selber davon betroffen ist, also wenn jetzt der Präsident stirbt, dann ist es natürlich extrem herausfordernd zu sagen, jetzt beschäftigen wir uns mit dem Thema, weil du musst es natürlich dann jetzt machen. Es ist ja wie bei ganz vielen Themen, man sollte sich immer damit beschäftigen, bevor es passiert. Ja, es ist auch wichtig für die Mitarbeitenden. Also wir reden natürlich über verstorbene Fans oder Mitglieder, aber auch wenn mein Kollege verstirbt oder wie gesagt ein Spieler oder der Präsident, dann habe ich erstmal eine große Verhaltensunsicherheit. Ich weiß nicht genau, was ist jetzt richtig, was ist falsch, wie verhalte ich mich in der Trauer, woran muss ich überhaupt denken? Also was sind überhaupt so auch vielleicht auch rechtliche Dinge, die ich beachten muss? Da ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man dann gut vorbereitet ist und aktiv sein kann.
Ihr habt garantiert schon die ersten Resonanzen bekommen, sowohl von Fans als auch aus Vereinen, denke ich mal, die vielleicht weniger überfordert erscheinen als vorher, hoffe ich.
Auf jeden Fall. Also wir haben eine Schulung entwickelt dazu, zum Thema Umgang mit trauernden Fans und Mitgliedern. Und die Resonanz darauf war durchweg positiv, wo wir dann auch im Nachgang gehört haben, ich hatte jetzt einen Trauerfall bei mir im Umfeld und ich habe so viele Dinge, die ihr uns erzählt habt, anwenden können und konnte so gut mit dem Thema umgehen. Wir hatten eine Rückmeldung, jetzt macht der HSV auch noch Geld mit die Toten. Aber das war eher so aus Spaß gesagt. Ansonsten sind die Rückmeldungen wirklich sehr, sehr gut. Bisher haben wir keine negativen Rückmeldungen bekommen.
Auf der einen Seite natürlich Anleitung für den Umgang mit Menschen, die in Trauer sind. Auf der anderen Seite ist Trauer individuell. Wie bringt man das miteinander zusammen? Weil Anleitung klingt ja erstmal so ein bisschen nach Standardisierung halt auch.
In der Anleitung steht, dass Trauer individuell ist. Also es geht gar nicht darum zu sagen, du musst dich so und so verhalten. Es wird gesagt, ist es in Ordnung, wenn du, weiß ich nicht, 3 Wochen lang dich nicht mit deinen Freunden verabreden möchtest, ist es total individuell. Und einfach auch dieses Spektrum der Trauer aufzumachen, dass es zum Beispiel auch genauso traurig sein kann, wenn man seine 90-jährige Oma verliert, wie wenn man sein eigenes Kind verliert, dass man dafür sensibilisiert. Deswegen ist es quasi eher eine Anleitung, auf das Individuelle zu achten.
Sind Vereine deiner Meinung nach im Laufe der paar Jahre vielleicht auch sensibler geworden? Ich meine, auf der einen Seite den Fans gegenüber, auf der anderen Seite aber auch in diesem öffentlichen Trauern. Jetzt, ich sag mal nicht gerade die Dimension Kai Bernstein, aber zum Beispiel der 80-jährige frühere Spieler, der das Zeitliche gesegnet hat, wird dem jetzt anders gedacht als meinetwegen vor ein paar Jahren noch?
Ich würde sagen, ja. Ich habe jetzt keine Erklärung dafür. Also Union Berlin hat beim Aufstieg in die Bundesliga auch an alle verstorbenen Fans gedacht, die den Aufstieg nicht mehr miterleben konnten. Das ist oft, sind es Dinge, die aus der Fanszene, also aus der Gesellschaft, sage ich mal, passiert sind, gewesen. Dass jetzt Vereine auch aktiv werden, das ist neu, das ist eine neue Entwicklung, weil Fußball nicht mehr nur das 11 gegen 11 ist, oder das war es noch nie, aber wird oft kritisiert, ne, lasst doch Fußball Fußball sein und lasst die anderen Sachen aus dem Spiel, aber das funktioniert nicht. Für viele ist der Fußball einfach Lebensmittelpunkt und dort werde ich vielleicht sozialisiert, dort wachse ich auf, dort lerne ich vielleicht meine Frau kennen, dort lerne ich vielleicht Freunde kennen und dort trauere ich auch, so platt wie es klingt. Ja.
Und egal, welche Aktionen dann eben stattfinden, das müssen wir vielleicht auch sagen, wir sind auch nicht religiös gebunden und überkonfessionell wahrscheinlich.
Genau, also das ist auch ganz wichtig. In vielen Vereinen gibt es auch Kapellen und auch Pfarrer, die dann auch im Verein aktiv sind. Aber wir beschäftigen uns ja auch mit dem Thema Inklusion. Und Inklusion bedeutet, wir verändern Strukturen oder wir schaffen Strukturen, an denen alle teilhaben können. Und getrauert wird auch in allen Kulturen und allen Religionen, natürlich auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und deswegen ist es auch uns auf jeden Fall auch wichtig, dass das ja konfessionsneutral oder konfessionslos ist. Ja.
Sag mal eben zum Abschluss noch, wie wendet man sich an euch? An wen am besten? An dich?
Wenn man wirklich speziell Fragen zum Thema Trauer hat und Tod und wirklich auch vielleicht gerade betroffen ist und vielleicht eine Frage hat, dann an Carmen Meyer wenden. Das geht über trauer-und-fußball.de, da sind alle Kontaktdaten hinterlegt. Wenn man aber jetzt auf einer, sag ich mal, auf einer strukturellen Vereinsebene einen Prozess anstoßen will, wo es vielleicht auch darum geht, einen Workshop durchzuführen, Sensibilisierungsmaßnahmen, dann würde ich eher sagen, kann man uns kontaktieren über unsere Webseite. Aber wir sind in so engem Austausch und wir haben auch ein Netzwerk Trauer unterm Flutlicht, in dem wir uns regelmäßig austauschen. Egal, wo man sich meldet, man bekommt am Ende den richtigen Kontakt.
Jetzt mal eine Frage für ganz zum Schluss aufgehoben, in mehrerlei Hinsicht. Kannst du dir vorstellen, dass irgendwann mal du auch so ein Objekt einer Trauerveranstaltung, so einer kleinen Trauerveranstaltung bist? Hast du da auch so eine Verbindung oder hat jemand mit dir eine Verbindung, dass du, weiß nicht, im Stadion deine Frau kennengelernt hast oder wie auch immer?
Ich bin selber bei keinem großen Fußballverein so tief verwurzelt, dass ich glaube, dass das jemand für mich machen würde, zu jetzigem Stand. Aber ich bin seit 30 Jahren im gleichen Amateurverein beim VfL Teesen und dort seit 2018 im Vorstand. Und ich glaube, dass da schon sich Leute Gedanken machen würden und ich da auch Objekt einer Trauerfeier wäre. Und das sind natürlich auch Gedanken, die ich mir mache durch das Projekt. Habe ich natürlich selber auch sehr viel gelernt und wurde ich selber sehr viel sensibilisiert, einfach durch den großen Wissensschatz von Carmen. Ich mache mir natürlich jetzt auch Gedanken, wenn bei uns jemand im Verein verstirbt, was kann ich machen? Also das habe ich vorher auch nicht. Was können wir vielleicht machen, um der Person irgendwie ein Andenken zu geben? Oder was können wir den Angehörigen geben, um ihnen Trost zu spenden? Oder welche Angebote können wir auch auf kleiner Ebene machen, auf der Jahreshauptversammlung nicht nur den Namen vorzulesen, sondern vielleicht auch ein paar Fotos zu zeigen und vielleicht jemanden fragen, ob er was über die Person erzählen möchte, damit andere auch erfahren, was das für eine tolle Person war. Und ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die dann den trauernden Personen vor allem sehr, sehr helfen.
Und mit diesen Gedanken kommen wir schon ans Ende unserer heutigen Episode von BBAG, der Podcast. Danke wieder fürs Zuhören. Kommt gut und vor allem gesund durch die Zeit. Aktuelle Infos gibt's wie immer auf bbag-online.de.